27.12.18:14 Uhr. Und wir machen einen Wochenrückblick. Einen Wochenrückblick. Einen mehrwöchigen Rückblick quasi.
Ja, weil die letzte Folge war ja dann Familienpodcast. Deswegen.
Ja. Das heißt, wir blicken ungefähr 3 Wochen zurück.
Mhm.
Fangen wir doch mal so an. Was war denn so dein emotionalstes Highlight in den 3 Wochen?
Naja, da ist
das, worüber du dich am meisten gefreut oder am meisten geärgert hast.
Da ich ja momentan eigentlich nur zu Hause bin, ist die Auswahl da nicht so groß. Und daher war es, ja, es war auf jeden Fall der Sieg bei dem Forschungswettbewerb in China.
Genau. Magst du da vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, wie du zu einem Wettbewerb nach China gekommen bist?
Naja, ich habe ja 2019 Jugend forscht. Einmal hier den Regionalwettbewerb und dann den hessenweiten Wettbewerb habe ich ja gewonnen. Und anschließend war ich eben dabei, als es um eine Kooperation unseres Forschungszentrums mit Instituten und Schulen in China ging. Eigentlich sollte ich da auch wirklich selbst hin. Es ging dann wegen Corona dieses Jahr nicht. Eigentlich sollte es schon im Frühjahr sein. Aber der Wettbewerb hat dann eben online stattgefunden, sodass wir da Videos einreichen mussten, die ich noch produziert habe im Herbst. Und eben ein Poster. Und das hat sich dann eben die Jury dort in China angeschaut und anhand dessen dann eine Bewertung gegeben.
Okay. Das heißt, der Wettbewerb, der ursprünglich mit Präsenz stattfinden sollte, wo du dich auch schon darauf gefreut hattest, wo wir uns schon auch in der einen oder anderen Folge ausgemalt haben, wie das so sein wird, wenn du dich 10 Tage, wäre das normalerweise gewesen, glaube ich, ne? Sieben Tage. Wie wir uns ausgemalt haben, wie das wohl so wird, wie du da so zurechtkommst.
Mhm.
Und das hat dann Corona-bedingt halt nicht stattgefunden. Aber der Online-Wettbewerb war dann schon auch nochmal ein üppiges Stückchen Arbeit, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja, es war dann halt alles sehr knapp, weil die Kommunikation hat halt auch immer nicht so wirklich gut funktioniert, sodass dann häufig irgendwie zum Beispiel der Leiter des Forschungszentrums selbst hat dann halt eine Mail bekommen, wo drin steht, in anderthalb Tagen, Sie sind ja Mitglied der Jury, in anderthalb Tagen hätten wir bitte gerne Ihre Bewertungen. Und der hat halt noch kein einziges Projekt auch nur gesehen, weil er es noch gar nicht zugeschickt bekommen hat. Und so war das halt alles manchmal so ein bisschen unrund. Und bei den Videos war es eben auch so, dass ich dann innerhalb von gut einer Woche ein Video produzieren musste. Und in der Zeit war ich dann jeden Tag im Forschungszentrum und habe halt eigentlich von morgens bis abends geschnitten, habe mich mir sogar von der Schule befreien lassen, weil es sonst nicht mehr gepasst hätte zeitlich.
Da habe ich mich an die Woche erinnere ich mich nämlich, da habe ich mich arg erschrocken, weil ich da auch die ganze Woche unterwegs war und dann habe ich mich so zum Wochenende hin, ich glaube den Sonntag mit der Mami unterhalten und da habe ich das erst registriert, also ich habe registriert, dass du da mehr Aufwand hattest und dass du viel im Forschungszentrum warst, aber als sie mir dann den Umfang beschrieben hat, dass du dann in der Woche eigentlich nicht nur Vollzeit gearbeitet hast, sondern eigentlich eher so das Papsi-Level erreicht hast am Stundeneinsatz oder bei auch Mami, also unser Level, Mamis und mein Level an Arbeitszeit, was wir einbringen müssen, um das zu wuppen, was zu wuppen ist. Und das hast du in der Woche definitiv auch leisten müssen.
Mhm.
Aber es hat sich gelohnt.
Ja, denn, offensichtlich.
Denn?
Denn ich wurde dann mit dem ersten Platz ausgezeichnet.
Genau. Wie war das dann so? Es gab ja dann nicht, du musstest ja wahrscheinlich nicht nach dahin reisen, um das in Empfang zu nehmen. Das ging ja nicht.
Normalerweise ist es tatsächlich so, dass bei Jugend forscht gab es ja auch eine Siegerehrung. Die war auch cool, aber zumindest aus Erzählungen ist es so von früheren Wettbewerben, dass das in China schon nochmal was ganz anderes ist.
Also, kann ich mir vorstellen.
Dass da halt überhaupt Forschung und Entwicklung nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben als eigentlich in Deutschland. Also ich habe das tatsächlich dort Videos gesehen von früheren Wettbewerben, wo für die Sieger eine eigene Theateraufführung in so riesigen Sälen sozusagen gemacht wurde. Und das ging jetzt, wie gesagt, wegen Corona nicht. Aber ich habe die formale Information habe ich dann tatsächlich per Mail bekommen. Da war halt so eine Auswertungstabelle. Und es soll wohl dann im nächsten Jahr entweder im Forschungszentrum eine kleine Veranstaltung geben, wo die Sieger quasi nochmal geehrt werden, wo sie noch Urkunde und Medaille und so bekommen. Oder das findet dann auch bald online statt. Aber die Unterlagen aus China sind auch noch nicht da. Deshalb, wird man dann mal sehen. Aber irgendeine Art von Siegerehrung wird es dann dort auch noch geben.
Hm. Okay. Und dann war eigentlich auch gedanklich für dich eine Phase, wo du auf wissenschaftlicher Ebene gesagt hast, so, jetzt ist erstmal kein akutes, fristlich terminiertes Großprojekt vor meinen Augen. Ja, ich arbeite weiter an meinem Projekt zur Chaosforschung, aber ich habe jetzt nicht ein zeitliches Zwischenziel, wo ich irgendeine Deadline habe, wo ich einen gewissen Status erreicht habe.
Normalerweise ist es auch eigentlich kein Problem, weil ich ja meine festen Termine habe, wo ich ins Forschungszentrum fahre. Mhm. Und wenn ich erstmal da bin, dann arbeite ich auch eigentlich immer gleich, es sei egal, ob ich nur eine Frist habe oder nicht. Wenn ich dann eine Frist habe, ist es eher so, dass ich einfach länger arbeiten muss. Aber es ist nicht so, dass ich mir irgendwie mehr Zeit lasse, wenn ich keine Frist habe. Aber es war schlicht und einfach so, dass ich weniger Zeit investiert habe, weil ich ja nicht mehr ins Forschungszentrum fahre wegen Corona, sondern alles von zu Hause erledige. Und fallen dann halt plötzlich diese Routinen weg. Und gerät das dann halt vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit. Und deswegen gab es dann da eine Phase, wo ich nicht so gut vorangekommen bin.
Aber umso beeindruckender dann doch die Pobacken zusammenzukneifen im richtigen Moment und das dann mit dem Tempo und der Arbeitsintensität noch aufzuholen, also Hut ab. Ich habe es ja erst verstanden, als ich das Video gesehen habe, habe ich das erste Mal den Aufwand verstanden. Also diese englische Präsentation, wo du per Video quasi dieses gesamte Projekt und den Status und alles erklärst. Da war ich schon mega geflasht, weil mein Alltagsenglisch schon schlecht ist. Aber wenn es dann noch in den wissenschaftlichen Bereich geht, dann ist halt out of order bei Papsi. Da geht halt gar nichts mehr. Aber was ich umso spannender fand und umso beeindruckender, ist, dass du im Rahmen, und das hast du ja gerade gesagt, im Rahmen der Veränderung durch Corona super gut in der Lage warst, deinen Alltag, deine Alltagsroutinen, die ja eine enorme Wichtigkeit haben, doch wieder ganz logisch neu zu sortieren irgendwo so, weißt du? Also du hast ja ganz bewusst für dich Entscheidungen genommen und gesagt, okay, das mache ich jetzt so und das mache ich jetzt so. Das hat mich schwer beeindruckt, ja, weil da hatte ich eigentlich befürchtet, dass es für dich insgesamt noch problematischer wird, als es so oder so natürlich definitiv ist, aber das hatte ich problematischer erwartet, ehrlich gesagt. Guck mal, überleg mal, wie oft haben wir uns jetzt beschimpft in den letzten 6 Monaten? Vielleicht oft, 25 oder 30 Mal, würde ich sagen, oder?
Ja, weil es ist halt auch, man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass man halt zu Hause bleiben muss und es ist ja auch nun mal so, kann man nichts gegen sagen, aber es ist halt trotzdem, darf man halt nicht vergessen, dass es erstmal nicht, es ist nichts Schönes, sondern es ist halt etwas, was man tun muss, aber was trotzdem natürlich eine riesige Problematik ist und auch einen Zustand, den ich glaube ich jetzt leider noch sehr lange aufrechterhalten muss, wo ich aber auch glücklich über jeden Tag bin, als ich mich dann vielleicht irgendwann mal wieder nicht muss, sondern auch wieder unterwegs sein kann, auch wieder ins Forschungszentrum hingehen kann. Ja.
Aber wenn du jetzt diese 30 Situationen nimmst, wo wir uns kloppen, ne, in den letzten Wochen und Monaten, wenn du die jetzt so in eine Gruppe zusammenfassen würdest und die von außen betrachtest, ganz in Ruhe und guckst dir an und schaust dir an, was ist die tatsächliche Ursache oder der Auslöser des Streits? Wie würdest du das beurteilen?
Naja, ich sehe das so, dass viele Streitigkeiten tatsächlich leider immer noch daran liegen, dass es rund um das Thema Familienvereinbarung und Verstöße geht. Konkret gesagt, dass du manchmal immer noch in irgendeiner Form versuchst, Leute zu bevormunden. Daran ist auch erstmal nichts Falsches, Bevormundung ist nicht immer schlecht, aber eben abseits dieser demokratischen Strukturen, dass man sagt, die Mehrheit ist dafür, also machen das jetzt alle so, sondern dass du halt tatsächlich versuchst, dort immer wieder so ein bisschen Willkür oder so eigentlich deinen eigenen Willen mit einzubringen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ein Punkt sind dann natürlich die Corona-Maßnahmen selbst. Jetzt gerade vor Weihnachten, wo wir ja auch, wir haben ja mehrtägige Sitzungen gebraucht, wo wir am Abend dann aufgehört haben und am nächsten Tag weitergemacht haben, um dieses Problem in irgendeiner Form zu lösen. Und da ging es dann halt auch relativ ruppig zu. Also schon, ich glaube, es stehen viele Streitigkeiten in irgendeiner Form in Verbindung mit Corona.
Also ich glaube, dass die Ursache der Streitigkeiten, wenn ich sie jetzt in eine Gruppe packe, in so ein Schüsselchen schmeiße und dann stelle ich mich von draußen hin und ich müsste dir jetzt erklären, was ich da so für eine Ursache sehe, dann wäre es einerseits sicherlich, dass sowohl Papsis als auch Mamis Zündschnur momentan verdammt kurz ist insgesamt. Ja, also Corona ist jetzt nichts, was an uns ist es glimpflich bisher vorübergegangen. Also wir haben im näheren Familienumfeld niemanden, der dort Schaden davon getragen hat. Aber so drumherum gibt es halt schon massiv große Schwierigkeiten, resultierend aus den Änderungen deiner Routine, dann was das Ganze für meinen Arbeitgeber bedeutet und wie wir darauf reagiert haben, was das wiederum für unseren Arbeitsalltag, für unseren Familieneintag bedeutet. Und wenn ich dann nach so einer Knüppelwoche dann irgendwie abends nach Hause komme, recht spät, und dann eigentlich so mehr oder weniger ins Gesicht geklatscht bekomme, wir müssen jetzt Familiensitzung machen zu dem und dem Thema, weil wenn das nicht, was wäre dann die Alternative dazu gewesen? Die Alternative dazu wäre gewesen, dass du gesagt hast, dann hätten wir nicht Weihnachten feiern können, naja, insgesamt.
Ja, aber, weil man muss ja in dem Fall wissen, dass wir ja schon, wir hatten die Debatte ja jetzt schon vor ungefähr 20 Tagen, wo wir, oder ich fange mal noch früher an, eigentlich schon seit Mitte des Jahres spreche ich auf dieses Thema Weihnachten an und sage, das wird problematisch, darüber sollten wir reden. Und über relativ viele Monate habt ihr halt gesagt, erwarten erstmal die Situation ab, wie es dann ist. Und hat ja grundsätzlich aus dem damaligen Zeitpunkt auch noch Sinn gemacht, weil man halt nicht wusste, dass es jetzt tatsächlich wieder, oder weil man zumindest nicht sicher war, wie schlimm es dann tatsächlich um die Weihnachtszeit wieder ist. Aber ich bin halt trotzdem dafür, schon mal, wenn sich Eventualitäten andeuten, zumindest schon mal Lösungsansätze dort sich auszudenken. Das haben wir nicht getan. Und dann, als sich abgezeichnet hat...
Stopp, da würde ich kurz Einspruch erheben gerne gegen den Punkt. Also nicht Einspruch, sondern nur was ergänzen. A, stimme ich dir zu 100% zu. Du hast wirklich im Sommer bereits darauf hingewiesen, dass du möchtest, dass Weihnachten geregelt wird, und wir wissen, dass dir das wichtig ist, und haben da versäumt, da frühzeitig dran zu gehen. Aber das war nicht so, dass das völlig aus unseren Sinnen war oder aus unseren Augen war oder sonstiges, sondern es war immer etwas, das sowohl auf Mamis als auch auf Papsis Prioritätenliste was zu tun ist, um den ganz normalen Alltag abzudecken. Und da gehört auch immer ein Arbeitsalltag dazu. Nur weil du nicht in der Schule bist, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ja. Im Gegenteil, es ist sogar mehr, obwohl wir wirtschaftlich damit nicht unbedingt erfolgreicher sind insgesamt. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das heißt, da ist auch auf ganz, ganz vielen Ebenen ein Druck da, wo ich sage, wenn dann mir mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt wird, nach so einer Woche, wo du nach Hause kommst, wo du einfach nur noch Dusche, Bett und Tschüss, und dann kommst du und man kommt in so eine Situation, dann ist da die Zündschnur sehr, 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 sehr kurz. Weil das eigentlich der Moment ist, wo ich mich wirklich riesig drauf freue, wenn ich an dieser Tür bin, die Tür aufmache und noch irgendeiner von euch wach ist, dass ich noch irgendeinen von euch sehe.
Ja, gut, ich war halt den ganzen Tag vorher schon zu Hause und die 50 Tage davor auch.
Das weiß ich.
Bei mir ist es umgekehrt. Ich hätte gerne einen Grund, unterwegs zu sein momentan. Mhm. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich mich nicht traue, aber ich freue mich jetzt halt auch nicht, irgendwie zu Hause zu sein.
Das weiß ich, Jason. Und das war ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich da sehr, sehr stolz drauf bin, wie konsequent du dann gesagt hast, nee, Schülerforschungszentrum, die haben ein gutes Hygienekonzept, das ist mir trotzdem ein zu großes Risiko. Ich löse das von zu Hause. Super, mega, alles gut. Aber das kann ich halt nicht.
Ja, aber dann muss man eben, und das haben wir auch getan, die entsprechenden Maßnahmen treffen. Und da haben wir ja beschlossen, umfangreiche Vorquarantäne, verpflichtende Schnelltests, FFP2-Maskenpflicht, das waren ja die ganzen Maßnahmen, die wir für Weihnachten beschlossen haben, schon 20 Tage vorher und die dann 14 Tage vorher in Kraft getreten sind. So, damit war das Thema, und das habe ich ja auch versprochen in der Sitzung, durch. Dann gab es hier aber wieder eine Unregelmäßigkeit, nämlich einen Verstoß von zugegebenermaßen geringem Umfang, aber ein Verstoß. Das heißt, das Ganze muss neu verhandelt werden. Und das war dann ja das, worauf du ansprichst. Dadurch entstand dann die Situation, entweder wir finden jetzt schnell eine neue Version dieses Vertrags, die dieses zusätzliche Risiko berücksichtigt, oder es gibt gar keinen Vertrag, das heißt, wir können auch keinen Weihnachten feiern. Erst da entstand die Zwangslage.
Ich kann schon rekapitulieren, wann, wie, wo, welches Problem entstanden ist und dass wir da auch immer nicht ganz, ganz unschuldig dran sind. Weil in dem Feld ja etwas klar geregelt war. Es ist nur trotzdem etwas, wo es bei der finalen Frage um eine Verhältnismäßigkeit geht. Der Verstoß war, dass Mami auf dem Rückweg von der Arbeit, nachdem sie den ganzen Tag geknüppelt hat wie ein Tier, noch Einkäufe erledigt hat, weil dadurch, dass wir jetzt die letzten Wochen beide eigentlich mehr oder weniger Vollzeit arbeiten, ging das gar nicht anders.
Richtig, und dennoch habe ich schon sehr oft vorher ganz deutlich gemacht, vorher in größeren Mengen einkaufen. Und
das haben wir ja bereits getan.
Ja, und trotzdem,
was Mami mitgebracht hat, du kannst ja nicht mit den Kapazitäten, die wir haben, für 14 Tage im Voraus kaufen. Und selbst wenn wir die hätten, wird das mit Frischware und so ja nicht immer funktionieren.
Aber dennoch, die Vereinbarung erstmal, dass Weihnachten relativ uneingeschränkt gefeiert werden kann, die beruhte darauf, dass diese Dinge erfüllt werden.
Ja.
So, und wenn sie dann nicht erfüllt werden können, aus welchen Gründen auch immer, dann ist halt das ganze Ding erstmal hinfällig und man muss dann doch eben
stimme ich dir bis dahin vollkommen zu.
Und die,
lass uns über das Urteil sprechen oder wie es dann weitergegangen ist, was deiner Meinung nach die Konsequenz dann sein sollte und ja auch wurde.
Ja, ich habe dann eben einen neuen Vorschlag oder eine Überarbeitung des Vertrags zu meinen Gunsten, sprich zu überarbeitet, der nochmal schärferen Infektionsschutz vorsieht, eben als Gegenmaßnahme sozusagen gegen diesen Verstoß, der ja ein zusätzliches Risiko mitbringt. Und der sah halt vor, dass auch an Weihnachten bei engen Berührungen, Kontakten, direkten Kontakten eine FFP2-Maske getragen werden muss und dass du, derjenige mit dem größten Infektionsrisiko, dauerhaft eine Maske tragen musst. Des Weiteren wurden dann regelmäßig, nachdem Mami eben in diesem Einkaufsladen war, wurden regelmäßig Symptome getestet, Fieber gemessen etc. Und das waren die Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe und die wurden relativ unverändert und auch so beschlossen. Weil es eben halt auch eigentlich keine Alternative gab. Also wir haben uns geeinigt, 2 Tage vor Weihnachten. Viel knapper hätte es ja nicht sein können.
Ja, den Prozess dahin muss man sich halt nur so vorstellen, dass jeweils Mami und ich nach einem 14, 15 Stunden Arbeitstag völlig genervt, eigentlich halb in der Nacht, es war ja dann doch immer sehr, sehr spät, weil der gesamte Rhythmus von dir und Lani natürlich dahingehend so ein bisschen in Schieflage geraten ist, dass ihr morgens sehr, 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 sehr lange schlaft und nachts dann sehr, 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 sehr lange fit seid.
Naja, aber es liegt ja vor allem daran, dass ich dadurch insgesamt, es macht halt keinen Sinn, wenn ich dann abends im Arbeitsfluss bin und dann aufhöre und mich am nächsten Morgen dann da irgendwie widerwillig dran setze, sondern ich arbeite hier eigentlich auch durchgehend. Und da macht es dann halt einfach Sinn, wenn ich erstmal drin bin, dann arbeite ich halt so lange, bis ich damit fertig bin. Das dauert dann halt ab und zu auch mal länger.
Wenn du jetzt so einen normalen Tagesablauf von dir nimmst, was würdest du sagen, diese 24 Stunden, wie teilen die sich auf in Schlaf, Arbeit und Erholung?
Na, ich weiß nicht, ich stehe so um 9 meistens auf, dann halt arbeite ich erstmal, bis so, keine Ahnung, 13 Uhr oder so. Dann esse ich, dann arbeite ich nochmal, eigentlich bis, ja, dann auch manchmal Mitternacht oder so. Und dann schlafe ich halt, ich würde sagen, so 8 Stunden Schlaf. Ja, 10, 12 Stunden Arbeit. Und der Rest dann halt, die nötigen Sachen essen, Körperpflege und alle anderen Dinge, die halt so getan werden müssen.
Aber du siehst eigentlich für dich in deinem Tagesablauf kein Zeitfenster, wo du sagst, das ist eine Stunde, da gönne ich mir wirklich Erholung.
Naja,
da lese ich ein Buch oder...
Das ist für mich halt keine Erholung. Für mich, ich kann mich grundsätzlich zu Hause nicht erholen. Normalerweise ist es so, normaler Tagesablauf sieht von mir ja eigentlich so aus, dass ich unterwegs bin. In der Schule, dann zum Beispiel bei Oma und Opa oder eben am Wochenende mit dir. Und da ist dann so, da plane ich mir Erholungsphasen ein. Bei Oma und Opa kann ich mich zum Beispiel schon mal erholen und mich irgendwie dort mit meiner Oma hinsetzen, eine Stunde Fernsehen oder so. Oder irgendwas spielen oder wenn wir unterwegs sind, dann kann ich auch dann mal eine Stunde Pause machen, irgendwo hingehen oder für mich ist ja selbst irgendwie eine U- oder eine S-Bahnfahrt manchmal Erholung oder so. Da fallen mir dann auch schon mal Sachen ein und da teile ich mir das dann auch so ein. Aber zu Hause, ja, da kann ich mich halt irgendwie nicht richtig erholen. Da ist es dann eher so, dass ich mich zwingen müsste, mich dann da irgendwie hinzusetzen, mich zu langweilen, dass funktioniert auch nicht so richtig. Also Erholung, das ist halt was, das funktioniert einfach nicht.
Okay. Ich glaube, dass es wichtig ist, Jay-Z.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es wichtig ist. Und es ist auch sehr wichtig, dass du da einen Weg findest und gegebenenfalls Mami und Papsi Bescheid gibst, wenn du sagst, Mensch, da kannst du auf dem und dem Weg Unterstützung machen. Das ist auf Dauer, ist das definitiv nicht
gesund. Es ist ja auch machbar. Das, was ich ja momentan mache, ist für mich auch keine Dauerstrategie. Ich bin immer noch eher so aus dem auf diesem Augen zu und durch Strategie, nach dem Motto, irgendwann wird es schon vorbei sein, irgendwann wird man wieder unterwegs sein können und bis dahin muss man jetzt halt so durch die Zeit. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert oder ob die Zeit dafür zu lang ist, aber momentan funktioniert zumindest noch einigermaßen. Hm.
Also ich beobachte das mit großer Sorge, weil du bist immer, wenn du unterwegs bist, achtest du ja auch viel drauf, dass du selbst Ruhezeiten eigentlich zur Arbeit nutzt, irgendwie, wenn du im Bus unterwegs bist oder irgendwie sowas. Aber es ergeben sich dann doch einfach mal Zeiten, wo man von A nach B läuft oder so, wo man den Kopf vielleicht mal eine Minute oder zwei frei bekommt oder so. Und das hast du halt momentan so, und nicht nur momentan, jetzt schon seit vielen Wochen so gar nicht. Also da solltest du wirklich überlegen, ob du dann irgendwie, wenn die Mami joggen gehst, da doch nochmal eine Runde mitläufst oder
das
so.
Das habe ich versucht, aber ich traue mich nicht, die Maske abzusetzen, weil ich sonst ständig um mich gucken muss, ist da irgendwer, und ich bin dann mal mitgejoggt mit Maske und da konnte ich kaum noch atmen zum Schluss. Also das ging nicht.
Und diese Sportmaske, die wir besorgt haben, die bringt wahrscheinlich gar nichts.
Na, oder? Die bringt was zum Beispiel beim Schulsport irgendwie, so wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie 800 Meter laufen muss und halt Leistung erbringen muss oder bei irgendeinem Ballspiel oder so, das man halt jetzt machen muss, dann ist das besser als, also ohne Maske ist für mich keine Option und es ist deutlich besser als mit einer normalen Maske. Aber es ist immer noch nicht so gut, dass ich sage, ich setze mich jetzt da freiwillig hin und mache jetzt mit dieser Maske irgendwas. Und es funktioniert halt auch nicht irgendwie über irgendwelche Ausdauersachen. Also man kann damit jetzt irgendwie nicht eine Stunde oder so durchjoggen, sondern das ist halt eher, wenn man Leistung erbringen muss und dabei eben eine Maske aufsetzt.
Hm, okay. Ja. Wir werden sehen, wir werden
und
sehen.
Und es ist ja zusätzlich auch noch so, dass sich die Angst mittlerweile verschoben hat, dass ich mir, da ich meine Oma und Opa ja momentan nicht mehr sehe, dass ich mir momentan vor allem Sorgen mache, dass ich mich selbst anstecke und dass ich dann mit Spätfolgen oder so leben muss. Und dagegen helfen ja auch eigentlich nur FFP2-Masken. Hm.
Gut, da haben wir ja auch aufgrund unseres Beschlusses recht früh umgeswitcht, dass wir darauf achten, dass wir nur FFP2-Masken tragen. Das passt ja dann soweit, ja. Wie kommen wir denn jetzt zu einem Ergebnis, was den Schuldigen unserer ganzen Streitereien angeht? Können wir uns darauf einigen, dass von den 30 Streitereien irgendwie so 28 von dir verursacht wurden?
Ich bin.
Wie würdest du es denn aufteilen? Teil du mal, mach mal ein Gegenangebot. Also,
das ist halt schwierig, weil man nicht immer direkt einen Schuldigen bestimmen kann. Wenn man zum Beispiel Weihnachten nimmt, dann kann man ganz verschiedene Dinge ausmachen. Man kann Mami als die Schuldige sehen, weil sie den Einkauf getätigt hat. Man kann dich als den Schuldigen sehen, weil du sie wohl damit beauftragt hast. Man kann mich als den Schuldigen sehen, weil ich unsere nötigen Beschlüsse verteidigt habe und nicht bereit war, sie eben in irgendeiner Form zu lockern. Aber ich sehe mich dann halt eher als denjenigen, der halt Fakten nun mal überbringt und darauf beharrt, dass sie eingehalten werden. Deswegen sehe ich mich dort eigentlich nie wirklich als Schuldigen, weil die Fakten wären halt auch ohne mich da. Hm. Sie würden vielleicht ohne mich ignoriert oder nicht so streng befolgt. Aber ich bin ja nicht irgendwie jemand, der dort mit eigenen Vorstellungen oder Wünschen oder so kommt. Deswegen sehe ich mich eigentlich fast nie als einen Schuldigen.
Ich habe dein Gegenangebot konkret jetzt nicht verstanden.
Ja, mir fällt jetzt eigentlich pauschal keine Streiterei ein, wo ich mich halt schuldig sehen würde.
Okay, das heißt, dein Vorschlag würde lauten, 30 Mal lag die Ursache bei mir.
Na, die Ursache liegt halt in der Situation, die nun mal eine Konfliktsituation ist. Und die zwingt dann halt dazu, eigentlich verschiedene Positionen zu bringen. Ich würde tatsächlich zustimmen, dass ich dann derjenige bin, der meistens dann den Streit daraus sozusagen eskalieren lässt oder der daraus einen Streit macht. Aber diese Konfliktsituation, die ist niemandem von uns beiden geschuldet, sondern halt einfach, ja, der Welt, wie sie aktuell ist. Hm.
Es spielt halt wir beurteilen halt so eine Situation einfach anders. Ich beurteile in so einer Situation, dass ich sage, okay, also grundsätzlich erstmal, um das klarzustellen, ich beauftrage nicht die Mami, sondern ich bitte sie gegebenenfalls um etwas, wenn ich es nicht schaffe oder wenn es Sinn macht, dass sie das vielleicht mit übernimmt, obwohl ich es ursprünglich zugesagt habe oder so. Und da lag halt einfach nah, dadurch, dass sie mit dem Auto unterwegs war, dass sie gegebenenfalls auf dem Weg die Einkäufe macht, die noch zu erledigen sind. Und ich nehme halt unsere gesetzlichen Bestimmungen, denen ich ja allen auch immer zustimme, versuche ich ja meistens, und das sind ja dann die Streitthemen, auch immer nochmal ein raumerweiterndes Argument mit einzubringen, weil man halt gewisse Dinge nicht immer so ganz endgültig regeln kann. Ja, ich kann sagen, ich kann alles geben, um jetzt einmal einzukaufen, um dann davon sich 14 Tage zu ernähren. Ich glaube, dass das vielleicht sogar auch irgendwie machbar ist, muss man halt mit Frischware und so weiter gucken, aber man hätte sich mit Online-Diensten beschäftigen können oder was auch immer. Also es gab, das ist aber halt alles sehr zeitaufwendig, Jason. Und es ist so, dass es von diesen Beispielen ganz, ganz, ganz viele Dinge gibt, die wir immer versucht haben oder immer auch immer versuchen werden, auch pragmatisch zu lösen. Und das, was wir dann manchmal sagen, was dann, das soll ja gar nicht vorwurfsvoll klingen, wir machen das nur wegen dir, wir machen das nur wegen dir oder so, das soll nicht vorwurfsvoll klingen, aber es gibt halt schon Rahmenbedingungen, die wir verrücken, dir zuliebe auf jeden Fall, und weil wir wissen, dass das für dich elementar ist, um insgesamt, um dich so entfalten zu können, wie du bist. Aber das ist halt auch für die anderen, und das ist das Einzige, was ich dich bitte, das nicht aus dem Blick zu verlieren, was das für deine Schwester bedeutet, was das für deine Mami bedeutet, dass man das immer im Blick hält insgesamt, dass wir das alle nur gemeinsam schaffen.
Na, eigentlich ist das Thema ganz einfach. Wenn es nicht möglich ist, dann hätte man halt priorisieren müssen, und diese Priorisierung wäre nicht zu Lasten des Infektionsschutzes gegangen, sondern sie hätte geheißen, ja, dann können wir Weihnachten leider nicht feiern, wenn es einfach nicht möglich ist, in unserer aktuellen Situation das jetzt so hinzubekommen, dann hätte ich dem Vertrag gar nicht erst zugestimmt. Also hätte ich gewusst, dass sozusagen dann ja doch noch eingekauft wird, dann hätte ich dieser Vereinbarung ja so nicht zugestimmt. Und dann wäre das Ergebnis gewesen, wir feiern gar keinen Weihnachten. Und deswegen dürfen dann solche, wenn eben nicht genug Zeit für etwas ist, dann muss priorisiert werden, und da steht das Leben und vor allem das Überleben noch viel wichtiger als irgendwie ein angenehmes Leben, ist erstmal überhaupt das Überleben, sprich Gesundheitsschutz. Das steht eben immer auf Platz 1. Und die logische Konsequenz hätte dann geheißen, okay, es ist leider nicht möglich, es ist traurig, aber dann müssen wir leider auf Weihnachten verzichten. Das wäre meine Lösung gewesen, wenn ich an diesem Tag, wo wir das beschlossen haben, schon gewusst hätte, okay, das mit den Einkäufen wird so nicht funktionieren. Ihr habt mir aber gesagt, ja, okay, und ich habe auf dieser Basis dann gesagt, okay, dann stimme ich zu. Diese Basis wurde dann verletzt, und dementsprechend war auch meine Zustimmung dann nicht mehr gültig. Deswegen braucht es den neuen Vertrag. Und das hat ja auch funktioniert.
Ich hab das alles verstanden, dass die Lösung des Problems hat nur irgendwie meines Erachtens nach, wie soll ich das sagen? Es ist ja nicht so, dass mir das meine Mama, deine Oma oder mein Vater, dein Opa, dass die mir völlig egal sind. Aber ich muss trotzdem insgesamt versuchen, ein bisschen abzuwägen. Ich meine, du kennst Opas Umgang mit Corona. Ist jetzt nicht so, dass er das leugnet oder so, aber er ist bestimmt auch nicht der disziplinierteste bei der Einhaltung von Schutzmaßnahmen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das aus Achtlosigkeit, kann man das so sagen?
Ja.
Ja. So. Und das Paket, was du dort abfängst oder was du dort dir aufbürdest insgesamt, das ehrt dich massiv. Also, dass du wirklich Maske eigentlich mehr oder weniger außer zum Schlafen gehen fast immer getragen hast. So ganz, ganz viele Situationen, um deine Oma und deinen Opa zu schützen. Aber ich muss halt trotzdem insgesamt abwägen, was ist es im Gegenzug, wenn ich sage, meine Eltern sitzen Weihnachten allein zu Hause oder so, weißt du?
Genau diese Abwägung nehme ich halt nicht vor. Ich sage, man kann, ich bin grundsätzlich ja auch ein Fan von Abwägen, aber ich wäge immer zwischen zwei verschiedenen Dingen ab. Ich wäge einmal halt ab zwischen so alltäglichen Situationen, was davon jetzt das Bessere. Ich wäge auch ab zwischen Menschenleben, also ich sage, okay, zwei Menschenleben sind mir wertvoller als ein Menschenleben, und deswegen muss man zum Beispiel einen Lockdown machen, obwohl das vielleicht einzelne Tote riskiert, um viele Menschen vor dem Tod zu retten. Aber ich wäge niemals ab zwischen einem alltäglichen Ding und Menschenleben. Also diese Abwägung geht für mich nicht. Nur man kann Menschenleben gegeneinander abwägen, verschieden eben nach Menge, und man kann auch alltägliche Situationen gegeneinander abwägen, aber man kann das nicht vermischen sozusagen.
Ich verstehe, was du meinst.
Deswegen,
das ist sehr, sehr
daraus resultiert
klug argumentiert das. Und für mich total hundertprozentig nachvollziehbar. Nur selbst auf Basis dieses Themas ist es ja dann etwas, dass man dann die lokale Situation dann schon ja auch berücksichtigen muss. Also wir haben uns ja im Rahmen des Lockdowns schon darüber unterhalten, wenn ich es im Verhältnis sehe, was wir geleistet haben, gesamt als Familie in den letzten Wochen, um das möglichst sicher zu gestalten, dann war ich mir eigentlich zu jedem Zeitpunkt sicher, dass das Risiko sehr, 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 sehr gering ist. Das Problem, was wir dann immer haben, dass wenn ich dir sagen würde, das Risiko ist 1 zu 1 Million, dann würdest du mir immer entgegnen, da geht aber noch was, das ist mir noch zu riskant. Das ist eigentlich die Problematik der letzten Wochen, so wie ich sie insgesamt empfunden
habe. Bei 1 zu 1 Million würde ich sagen, okay, dann ist es halt so. Aber das Risiko ist halt momentan leider deutlich höher. Und es ist eben so hoch, dass ich sage, nein, das ist so nicht akzeptabel.
Also ich wollte damit nur deutlich die Verhältnismäßigkeit rausstellen, dass das nicht 1 zu 1 Million ist, das ist mir schon klar. Und dass da immer mehr geht. Ich habe ja gesagt, wir rein theoretisch entweder dann Weihnachten gar nicht feiern oder so, oder man nimmt so, wir kaufen so diese biologischen Anzüge, die manchmal so bei Chemieausbrüchen verteilt werden für jeden, weißt du? Mit so Sauerstoffgeräten noch. Müssen wir halt mit dem Essen gucken, ob man das, könnte man das dann über einen Schlauch, wie bei einem Astronauten?
Ja, würde sicherlich gehen, aber ist ja auch eigentlich letztlich egal. Es geht darum, dass das Risiko so weit reduziert werden muss, dass es vernachlässigbar ist. Also, dass es wirklich nicht mehr über das alltägliche Lebensrisiko hinausgeht. Und momentan geht Corona halt deutlich darüber hinaus.
Weißt du, was ich hasse?
Was?
Was ich richtig hasse?
Was?
Wenn mir die Argumente ausgehen, ne, dann versuche ich das mit einer halb ironischen Bemerkung so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und hoffe, dass du drauf einsteigst und ich dann das Thema wechseln kann. Aber du bleibst dann eigentlich immer so auf deiner argumentativen Linie. Das ist sehr eklig. Ja, das ist sehr, sehr eklig.
Aber ursprünglich sind wir ja gekommen eigentlich über das Thema Forschungszentrum und Corona.
Ja,
genau. Ja. Da war es nämlich eigentlich so, dass geplant war, dass ich 2021 schon wieder bei Jugendforscht gewinne. Weil eigentlich, also ich habe ja beim letzten Mal 2019 teilgenommen, 2020 war dann Pause wegen China und 2020 wäre eh nicht so reizvoll gewesen, weil es nur nochmal Schüler experimentieren gewesen wäre, also die jüngere Altersstufe. Dieses Jahr hätte ich jetzt erstmals bei Jugendforscht, also bei den Älteren mitmachen können. Das war der ursprüngliche Plan.
Was dann auch bedeutet, es gibt auch eine Bundesebene,
genau,
die es bei Schüler experimentieren nicht gab. Also für dich war nach dem Sieg des Landeswettbewerbs, heißt ja, glaube ich, war für dich Schluss, weil es keinen Bundeswettbewerb gibt für deine Altersklasse.
Und deswegen war das eigentlich so geplant. Das hat auch bis jetzt relativ gut funktioniert. Aber Corona hat dann halt mich völlig aus dem Zeitplan geworfen und ich müsste jetzt eigentlich in wenigen Tagen meine Arbeit schon einreichen, habe aber noch nicht mal die Ergebnisse beisammen. Deswegen hat da Corona tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass das nicht mehr möglich ist. Und das ist halt schon so eine Art kleiner Rückschlag, weil der Leiter des Schülerforschungszentrums macht das jetzt auch nur noch bis zum Sommer. Danach ist er immer noch da, aber er ist eben nicht mehr der Leiter. Und dann beginnt ja auch, im nächsten Jahr beginnt dann ja die Oberstufe für mich und dann ist unser Blog online. Dann wird das halt alles schon ein bisschen anders werden. Der Alltag wird noch voller werden. Deswegen wäre jetzt Jugendforscht 2021 schon eigentlich perfekt gewesen, weil ich dann wahrscheinlich gegen Ende Frühling, Anfang Sommer wäre ich dann wahrscheinlich auf dem Bundeswettbewerb gewesen. Damit wäre das Thema dann beendet. Damit hätte ich quasi die höchste Auszeichnung bekommen. Es funktioniert jetzt nicht. Und deswegen kann ich dann halt tatsächlich erst Ende 2021 wieder teilnehmen.
Also ich verstehe das richtig, dass die einzige Hürde auf dem Weg zu dem Sieg des Bundeswettbewerbs Jugendforscht ist eigentlich nur, wann du es terminlich unterbekommst.
Naja.
Habe ich das richtig verstanden?
So würde ich es jetzt nicht sagen, es ist schon Arbeit, aber ich glaube halt,
ist so geil, ja.
Ich zweifle halt eigentlich nicht daran, dass wenn ich wirklich die Zeit wieder investiere, die ich mal investiert habe, und es wirklich unbedingt will, dass ich dann, also dann bezweifle ich eigentlich nicht, dass ich da auf den Bundeswettbewerb komme. Aber es ist halt eigentlich einfach zeitlicher Aufwand, ja.
Nein, ich muss nur immer darüber schmunzeln, weil es ist natürlich, jetzt überleg dir mal, es grätscht jemand mal so quer in so einen Podcast, in so eine Podcast-Folge von uns rein und hört so das so ab von dir so als erstes Statement, so weißt du, dann denken die auch, was ein arroganter kleiner Fatzke, ich glaube, ich spinne. Ja.
Naja.
So, ja, da, aber das wird die erste Wahrnehmung sein, wenn jemand so selbstverständlich dort über etwas spricht, was noch gar nicht so gesichert ist. Für mich kam der Knackpunkt, also selbst ich habe das ja manchmal so wahrgenommen, wo ich dachte, meine Güte, so. Aber als mir der KP, also der Haupt, hat mir das dann mal eingeordnet insgesamt, weil ich gesagt habe, jetzt erklären Sie mir das mal hier, was hier so abgeht. Und der hat mir das dann mal so eingeordnet, dass ich das jetzt immer so ein bisschen besser auch, bisschen besser verstehe. Ja, dass ich eigentlich das, die Perspektive wechseln musste und nicht du.
Ja. Ja, und deswegen ist halt Jugendforsch 2021 nichts geworden. Aber mittlerweile war es dann tatsächlich so, dass selbst 2022 schon knapp wurde, weil sich eben auch abzeichnet, dass es wird deutlich mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Und im Idealfall sollten dann tatsächlich auch spätestens im Sommer die Ergebnisse da sein. Und wir waren dann also sogar schon so weit zu sagen, selbst Jugendforsch 2022 wird, wenn jetzt nicht wieder langsam mal die Fahrt aufgenommen wird, wird zumindest schon eine Herausforderung. Und das kann dann halt wirklich nicht sein, weil wer weiß, was in 3 Jahren oder so ist. Bis dahin jetzt zu planen, ist dann wirklich ein bisschen zu weit. Und deswegen habe ich jetzt halt wieder angefangen, mir eine ganz kurzfristige, eine kurzfristige Frist zu setzen, damit es wieder schneller vorangeht. Mhm. Und habe mich für die russischen Vernadsky-Lesungen angemeldet, dass ich dort sozusagen einen Zwischenstand einreiche. Und der muss halt am 20. Januar da sein. Und das hat mich jetzt halt wieder dazu gebracht, wieder dran zu gehen und dort wieder schneller zu werden. Weil sonst wäre das Ganze halt einfach eingeschlafen. Dann wäre ich wahrscheinlich im Sommer immer noch so weit, wie ich jetzt bin. Und dadurch, dass ich jetzt halt eine Frist habe, geht's wieder voran.
Okay, das ist deine Strategie.
Ja, und nebenbei gewinne ich vielleicht noch einen internationalen Preis.
Ja, okay. Was ist das für ein Preis? Kannst du dazu was sagen, oder?
Naja, es ist so ähnlich eigentlich wie die russische Version von Jugend forscht, nur dass sie es halt hinbekommen haben, das Ganze online zu machen. Und zuerst bin ich da eben auch, sagen wir, bei so einer Art Vorentscheid, und wenn ich den dann gewinne, das ist eben der im Januar, dann findet da sozusagen eigentlich der Hauptwettbewerb in Moskau statt. Der ist dann im April oder so, wahrscheinlich online, es sei denn, es passiert jetzt irgendwie, geht jetzt alles total schnell mit Corona, aber das glauben wir ja nicht. Deswegen wird er wahrscheinlich dann auch online stattfinden, und das wäre natürlich schon cool, weil dann hätte ich wieder einen Preis auf nationaler Ebene, halt in Russland, aber es wäre auch schon mal dann relativ großer Schritt, ohne dass ich irgendwas Zusätzliches hätte machen müssen, weil das sind ja die Ergebnisse, die ich so oder so für Jugendforsch brauche. Es geht dann halt nur alles ein bisschen schneller. Und ich glaube so nicht, aber vielleicht findet er ja doch in Moskau statt. Da ist noch eine schöne 2-tägige Zugfahrt dabei von Berlin nach Moskau.
Ja, KP sagte, wir sollten uns rechtzeitig drum kümmern, zu schauen, was deine wissenschaftliche Karriere angeht insgesamt, was da deine Ziele und Vorstellungen sind, und dort sehr früh gegebenenfalls die notwendigen Kontakte zu knüpfen. Da kann er jetzt aktuell noch unterstützen, weil ich halt schon auch ein bisschen Sorge habe, irgendwie, wenn plötzlich die für dich Angebote aus China eintrudeln oder aus Russland oder so. Das sind ja halt jetzt nicht unbedingt die Länder, wo ich mir so hundertprozentig sicher bin, ob es eine gute Idee ist, wenn du unter deren Führung wissenschaftliche Arbeit leistest.
Naja, ich leiste
gerade so
es
an so eine Thematik wie Chaosforschung, ne?
Wieso?
Wo du, du hast mir das Projekt ja mal so beschrieben, dass die Chaosforschung oder das, was du versuchst, ist eigentlich, das Chaos messbar zu machen. Kann man das so sagen? Ganz laienhaft vereinfacht?
Naja, messbar ist es ja schon. Eigentlich versuche ich Ordnung zu finden im Chaos.
Okay, also woraus eine gewisse Planbarkeit entstehen könnte. Kann man es so sagen? Kann man es so erklären?
Planbarkeit im Sinne von Wahrscheinlichkeiten.
Ja, natürlich, klar. Ja. So, und das wiederum wäre ja für Finanzmärkte und was weiß ich nicht alles der Mega-GAU. Oder habe ich das Ganze falsch verstanden?
Naja, ich weiß nicht. Es ist halt immer in der Wissenschaft, es ist so, diejenigen, die die theoretische Grundlage legen, können nie übersehen, wozu es dann in der praktischen Anwendung führt. Weil es häufig auch so ist, dass die Theoretiker keine Ahnung eigentlich von den praktischen Anwendungen haben und umgekehrt. Ich meine, Einstein hat die Grundlage mit seiner Theorie für den Laser, für die Atombomben, für alles Mögliche gelegt, wo er gesagt hat, das wird eh niemals funktionieren. Ich weiß es jetzt auch nicht, ob sich das tatsächlich in irgendeiner Form auf Finanzmärkte anwenden lässt, ob man damit vielleicht die Bahnen von Asteroiden im Sonnensystem besser berechnen kann, ob man damit Klimamodelle verbessern kann. Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es erstmal relevant für diese ganzen Forschungszweige. Also es ist zumindest potenziell, hat es dort eine Relevanz, ja. Wobei es ja auch so ist, dass ich momentan ja eigentlich nicht unter deren Führung sozusagen Forschung betreibe, sondern ich forsche ja eigentlich immer noch im SFN, nur
Ja, mir geht's nur darum, wenn ich den Haupt richtig verstanden habe, dass er dich schon als ein Talent einer Größenordnung einschätzen würde, wo es nicht ungewöhnlich wäre, wenn jemand sehr früh versucht, auch deine schulische Laufbahn mit zu beeinflussen, gegebenenfalls. Also, dass jemand sagt, hey, was halten Sie von dem Studium hier? Und begleitend unterstützen wir Sie so dies. Also, da gibt's das ist wohl so. Oder man versucht halt unter dem Radar zu bleiben so ein bisschen und geht da so seinen Weg ganz unbeeinflusst, wie man ihn sich für sich persönlich vorgestellt hat.
Ich habe da ja tatsächlich einen relativ feinen moralischen Kompass, dann wo es dann um sowas geht. Also bei Wettbewerben finde ich es halt eigentlich komplett unproblematisch, weil da ist ja eigentlich nur so, man teilt die Ergebnisse halt mit anderen und diskutiert vielleicht darüber. Aber das ist ja jetzt noch nicht irgendwie so, dass dann Rechte daran erworben werden oder das... Ja, klar, mit der Veröffentlichung geht immer so eine gewisse Entfremdung einher, weil man halt eigentlich keinen direkten Einfluss mehr zumindest darauf hat.
Du würdest übernächste Woche ein Angebot bekommen von aus Tokio, dort dein Studium zu machen, und die würden sich rundherum um alles kümmern, mit allem, was dazugehört. Das wird sehr großzügig honoriert werden, und sie versichern dir, dass deine Arbeit für die Verbesserung der japanischen Klimapolitik eingesetzt wird. Machst du oder machst du nicht?
Wo ist der Haken?
Wo ist der Haken? Ja, also du müsstest Mama und Papa verlassen.
Ach so. Also ich müsste dauerhaft erleben.
Ja, ich denke schon, ne?
Naja. Ich weiß nicht, ob ich dann das Recht hätte, das in irgendeiner Form abzulehnen, weil wenn ich die Möglichkeit habe, hätte mit meiner Forschung die Welt zu verbessern, dann wäre es ja fast schon eigentlich egoistisch, aus eigenen Bedürfnissen, nämlich hierbleiben zu wollen, das abzulehnen. Also ich glaube halt, ich bin der Überzeugung, dass man auch für Dinge verantwortlich ist, die man nicht macht, nicht nur für die man macht. Wenn man halt die Chance hat, etwas zu tun und das dann nicht tut, dann ist man vielleicht genauso schuldig an dem, was dann eben dadurch passiert, als wenn man etwas direkt durch eine Handlung verursacht. Deswegen.
Und das sagst du mit voller Überzeugung.
Ja.
Ja. Weil du es selbst Tag für Tag lebst und anwendest, egal wie sehr dich das in Schwierigkeiten bringt. Aber das ist ein anderes Thema, sprich weiter. Ja.
Genau, und deswegen eigentlich zurück zu den Wettbewerben, ist es halt da relativ unproblematisch. Aber ich würde. Also das Forschungszentrum zum Beispiel hat sogar eine Art Zivilklausel verabschiedet, sprich nach dem Motto, dass sämtliche Anwendungen für in irgendeiner Form für militärische Projekte oder so, dass das verboten ist und dass es nur zivilen Zwecken dienen kann. Und das wäre auch für mich eine absolute Grundvoraussetzung, um mich an irgendeinem Projekt zu beteiligen. Also ich sehe grundsätzlich Technologien oder Wissenschaft, die Wissenschaft selbst ist nie in irgendeiner Form positiv oder negativ, aber man darf natürlich auch nicht die Augen verschließen und sagen, ja, das überlassen wir mal den Menschen, was sie dann aus der Technologie machen, weil wir wissen ja, was Menschen aus Technologie machen. Und das Wissen, ich bin mir relativ sicher, dass auch alle Wissenschaftler durchaus ja, vielleicht nicht dann tatsächlich alle Anwendungsbeispiele konkret überblicken können, aber zumindest wissen oder nicht so naiv sind, dass sie wirklich denken, das sollten sie diese Anwendungen kennen, dass sie dann nicht ergriffen wird, weil man ja vernünftig und anständig ist. Also das Argument hat zum Beispiel Werner von Braun gebracht, der als Raketeningenieur für die Nationalsozialisten gearbeitet hat, der gesagt hat, was damit gemacht wird, das ist überhaupt nicht mein Bereich, das weiß ich auch eigentlich gar nicht. Mir geht's nur darum, ich mache halt meine Arbeit und erfülle dort halt eigentlich ja meine wissenschaftliche Pflicht sozusagen. Das geht gar nicht, das ist eine völlig falsche Betrachtung der Wissenschaft, weil Wissenschaft ein Teil der Gesellschaft ist und man, wie gesagt, man einfach nicht so naiv sein kann und die Augen verschließen nach dem Motto, das ist nicht mein Bereich, woher soll ich denn wissen, was die daraus machen? Natürlich weiß man dann, was die daraus machen. Aber das sehe ich momentan doch noch relativ weit entfernt.
Okay. Was glaubst du, wo wir bei dem Thema gerade sind, weil ich das recht spannend finde, wie geht denn die Wissenschaft so als wissenschaftliche Gesellschaft damit um, dass sie angegriffen wird von Wissenschaftlern, die Dinge wissenschaftlich darlegen, die aber völliger Humbug sind? Also wenn du dir die viele der erfolgreichen Bücher hier von, wie heißt der, Bhakti oder komme jetzt nicht auf die ganzen Namen, da sieht man ja, welche Volumen dahinter stehen und wie diese ganze Sache sich dann halt auch trägt und finanziert irgendwo so. Ja, also du siehst ja bei Querdenken und der, das ist ja jetzt ganz nett aufgedeckt worden, was diese Finanzströme angeht. Du siehst ja überall die Dinge, die funktionieren, weil irgendwo Geld fließt.
Ja. Ja.
Das ist in der Wissenschaft im Regelfall, wenn sie angegriffen wird, ja eine andere Situation, weil das kein Kreislauf ist, der sagen muss oder in der Regel sagt, da müssen wir jetzt aufpassen, weil es sonst unsere Finanzierungsströme in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Noch ist dem nicht so, das könnte höchstens so werden, wenn es tatsächlich eine AfD dann irgendwann ihr Ziel erreicht hat und vielleicht dann.
Gut, in Deutschland Budgets ist es nicht so. Gelder es gibt ja schon Länder, in denen ist das tatsächlich so. Ja, ist die Wissenschaft nicht frei. Mhm. So Leute, ich meine zum Beispiel Bhakti hat seit Jahren kein Labor mehr von innen gesehen. Also das ist natürlich, es wird eher einfach als Wissenschaft bezeichnet, aber es ist eigentlich keine Wissenschaft, sondern es ist eigentlich eine Ideologie, die Antworten oder die eigentlich dieselben Fragen beantwortet wie die Wissenschaft, nur halt falsch und anders. Also anders klingt jetzt so, als wäre es eigentlich nur eine andere Antwort, die ja genauso legitim ist. Es ist halt eine falsche Antwort. Aber es sind dieselben Fragen, die auch die Wissenschaft sich vornimmt.
Genau, das ist wie bei den Antworten. Die Realität ist meistens dieser Big Mac, wenn du diese Packung aufmachst und dir anschaust, weißt du, das ist dann so eher die Realität. Und das, was die dir aber versprechen, ist eigentlich so der Serviervorschlag. Das ist das, was du oben auf diesem Menüboard siehst. Du weißt, dieses leicht glänzende Fleisch und diese perfekten Sesamkrumen oben auf dem Deckel. Ja. Und da würdest du auch eher zu dem auf dem Menüboard greifen, würde sagen, den finde ich eigentlich leckerer.
Also, wir bezeichnen zum Beispiel so Fragen wie tödlich ist Corona? Das ist ja erstmal eine wissenschaftliche Frage. Und es gibt dann eben eine wissenschaftliche Antwort darauf, aber es gibt halt auch unwissenschaftliche Antworten auf wissenschaftliche Fragen. Und wir betrachten das trotzdem als Wissenschaft, weil es eben die wissenschaftliche Frage beantwortet. Aber es ist halt keine Wissenschaft. Wissenschaft ist immer in irgendeiner Form evidenzbasiert. Es ist auch reproduzierbar. Es ist nicht willkürlich und es ist elegant. Das bedeutet, eine Theorie muss möglichst viele Sachverhalte mit möglichst wenigen mit möglichst wenigen Annahmen erklären. Also eine Theorie ist immer gut, wenn ein oder zwei grundlegende Gesetze ganz, ganz viele Sachen beschreiben und man für diese Gesetze keine zusätzlichen Annahmen braucht. Und wenn man tatsächlich sagt, Corona ist deutlich tödlicher als eine Grippe, dann ist das mittlerweile ja keine Theorie mehr, aber dann erfüllt das halt alles, weil es sehr viele Beobachtungen und Messungen eigentlich erklärt und es keine zusätzlichen Annahmen braucht. Wenn man aber sagt, Corona wurde von dem und dem hier in irgendeiner Form gezüchtet und dann als das und das verwendet, dann braucht man sehr viele zusätzliche Annahmen. Und immer wenn man viele zusätzliche Annahmen braucht, dann ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Theorie falsch, also nicht elegant und deshalb vermutlich falsch ist. Das nennt sich Ockhams Rasiermesser. Das ist so wie, man geht erstmal davon aus, dass man ein Phänomen hat und man hat erstmal verschiedene Theorien, um sie zu erklären, von denen aber nicht alle gleich wahrscheinlich sind. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo einen Kratzer am Auto hast, dann gibt es ja auch, du weißt erstmal nicht, wodurch er entstanden ist und es gibt unendlich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber nur weil es, und du weißt nicht, welche richtig ist. Aber das heißt ja nicht, dass alle gleich wahrscheinlich sind. Also es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass einfach jemand aus Versehen zerkratzt hat. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass jemand mit Absicht hingekommen ist und was zerkratzt hat. Es gibt die Möglichkeit, dass Außerirdische gelandet sind und eine Lackprobe genommen haben. Es sind alles erstmal Theorien. Du kannst keine davon widerlegen, du kannst keine davon beweisen. Und trotzdem sind nicht alle gleich wahrscheinlich. Ganz einfach, weil die Theorie der Außerirdischen, die landen, viel mehr zusätzliche Annahmen braucht als die Theorie, dass es einfach jemand aus Versehen zerkratzt hat.
Weißt du, was ich mir gerade wünsche?
Was?
Dass ich jetzt quasi, dass wir unseren Podcast immer so gut vorbereiten würden, dass ich jetzt hier mein Skript vor mir liegen hätte, wo die einzelnen Themen draufstehen. Das waren, glaube ich, 4. Wir haben mit Thema 1 angefangen. Da sind wir dann irgendwie abgewichen und sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei 40 Minuten oder irgendwie sowas. 50 Minuten Aufnahme. Haben völlig thematisch den Faden verloren. Das hat trotzdem riesig, riesig Spaß gemacht. Aber ich hätte jetzt gerne so die Musik für den Werbejingle-Einblendung, so weißt du, so wie bei Lage der Nation, kennst du das? Mhm. Wenn so diese, ja, kurz diese Musik kommt und dann kommt Werbung.
Ja.
Und dann kommt eine Minute irgendeine Werbung für, was weiß ich nicht, in letzter Zeit seltsamerweise auch für Facebook oder so. Das fand ich jetzt nicht so doll, aber das ist ein anderes Thema. Aber das würde in dem Fall, hätte es uns sogar geholfen, weil es dann genau diesen Hard Cut von einem Thema zum nächsten, ja, Thema hervorrufen könnte, den ich jetzt gar nicht weiß, wie ich da jetzt eine vernünftige Überleitung hinbekomme. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du wirst an einem Wettbewerb in Russland teilnehmen, den du, das ist der Vorentscheid für dann einen weiteren Wettbewerb in Russland, vergleichbar mit Jugendforscht. Du wirst das deutsche Jugendforsch 2021 auch mitmachen. 2021 aussetzen.
Ja.
Und was war das dritte?
Ja, ich habe in China den ersten Platz.
Und hast in China den ersten Platz gemacht. Gut. Dann machen wir jetzt unsere Werbepause und trinken einen Schluck Steffens Malz. Steffen ist nämlich unser neuester Unterstützer auf Steady. Das ist eine Plattform, wo man uns mit kleinen Beiträgen unterstützen kann. Alle Informationen findet man oben im Blog, oben rechts, sagt man das so? Ja, ne? Da, wo steht, zahl uns unser Malzbier. Da gibt es verschiedene Informationen dazu. Bis dann irgendwann der neue Blog fertig ist, ne?
Irgendwann.
Das so anderthalb Jahre sind wir jetzt schon dran.
Ja.
Wahnsinn. Magst du trotzdem mal so ein bisschen was erzählen, was so als vielleicht für diejenigen, die schon vergessen haben, dass wir das überhaupt noch machen.
Ja.
Was ist denn so, wenn es fertig ist, das Ziel des Blogs? Genau, fangen wir so vielleicht an.
Ja, also es ging ursprünglich damit los, dass wir meinen Wissenschaftsblog und den Wochenendrebellenblog zusammenlegen wollen, einfach um eine größere Reichweite zu erzielen. Das Ganze war dann aber damals ja so eine, eigentlich wieder so eine Art Verhandlung eben, weil wir damals, das waren ja noch zwei getrennte Projekte. Und meine Anforderungen waren dann eben auch tatsächlich, dass wir, wenn wir das jetzt schon mal machen, und das ist ja relativ aufwendig, die ganzen Beiträge rüber und so, dass wir das dann jetzt halt mal nutzen für einen kompletten Relaunch des ganzen Blogs, weil halt auch die Wochenendrebellenseite damals, die ging 2012 online, hat sich seitdem eigentlich kaum verändert, also die sah schon so ein bisschen, ja, also ein bisschen altmodisch schon aus und hat halt auch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, war nicht Keyword optimiert, deswegen war die Reichweite auch relativ begrenzt und deswegen war dann halt die Idee, wirklich einen komplett neuen Blog aufzusetzen. Klar, wo dann die Beiträge wieder raufkommen, aber der halt schon besser auf besser Suchmaschinen optimiert ist, der dann die Kategorien mal neu gliedert, wo der Podcast dann auch drauf ist und nochmal ein spezielles Format bekommt. Und das haben wir dann eben tatsächlich gemacht und das Projekt ist dann halt dadurch so ein bisschen größer und größer geworden. Es ist jetzt eigentlich beinahe eine komplett neue Website, an der wir arbeiten. Und ursprünglich war halt mal der Plan, sie sollte im April 2019 online gehen. Und ja, das Ganze hat dann halt aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, weil wir unsere Arbeit relativ konsequent unterschätzt haben. Aber ich bin dennoch weiterhin der Überzeugung, dass sich das Ganze lohnen wird, weil ich erwarte mir schon nochmal eine deutliche Reichweitensteigerung. Und ja, derzeit ist die Website im Groben fertig, aber es gibt halt immer noch einzelne Dinge, die noch getan werden müssen. Daher glaube ich schon, wir sind dort, ja, ich sag mal so, über den Berg, sprich haben die schwierigsten Sachen hinter uns. Aber ich sehe mich jetzt auch noch nicht in der Lage, dort irgendwie einen konkreten Veröffentlichungstermin zu nennen.
Ja. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und wenn man jetzt so gar keinen Plan hat, was man in diesem Blog finden kann, wie ist der so strukturiert oder wie ist der so aufgebaut? Welche Informationen finde ich da? Warum sollte ich da drauf gehen?
Naja, es gibt einmal eigentlich ja den Ursprung des ganzen Projektes, die Suche nach dem Lieblingsverein. Ihr findet auch da natürlich weiterhin einen Platz. Aber mittlerweile sind wir ja schon deutlich mehr. Wir sind ja auch geprägt mittlerweile durch das Versprechen oder vielleicht auch durch die Existenzberechtigung fast, würde ich schon sagen, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Und das kommt auf dieser Seite halt schon nochmal deutlich mehr zum Vorschein. Da gibt es dann eben eigene Webseiten oder eigene, ja, Kategorien oder Seiten eigentlich zum Beispiel für unser Projekt bei der Nevin Subotic Stiftung. Und meine ganzen wissenschaftlichen Beiträge sind dann eben auch dort auf dieser Seite in der eigenen Kategorie Wissenschaft. Es gibt auch eine Kategorie Autismus, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, wie das laufen soll. Wir wollen aber zumindest auch versuchen, auch Gastbeiträge zu veröffentlichen auf der Seite. Und es gibt halt ja eine neue Plattform für den Podcast.
Genau. Das ist so der quasi das Ergebnis der, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist so ähnlich wie die Brexit-Verhandlungen. Hm. Die Blockübergabe konnte nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so, GC, bitteschön, jetzt ist es deiner. Sondern den alten Lumpen wollte er nicht in diesem Gewand haben. Der sollte dann schon ein bisschen schicker aussehen, sodass ich da auch nochmal Unterstützung zugesagt habe. Und dann übergebe ich aber und bin dann freier Redakteur.
Unfreier Redakteur.
Unfreier Redakteur. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen einem freien Redakteur und einem unfreien Redakteur?
Naja, das, klar, wir beschließen da demokratisch natürlich, wir in unserer Sitzung, gewisse Regeln dafür, was darf man halt so veröffentlichen und was darf man nicht. Aber ich bin natürlich derjenige, der das Ganze dann kontrolliert und im Zweifel auch zensieren darf. Mhm. Natürlich nicht willkürlich, sondern eben nach Regeln, die wir zusammen abgesprochen haben. Mhm.
Und bei der Zensur redest du jetzt von meinen Beiträgen oder auch, wenn jetzt jemand Interesse hätte, einen Gastbeitrag zu schreiben?
Naja, bei Gastbeiträgen, also grundsätzlich ist es so, ich mache niemals irgendwas willkürlich, sondern die Regeln, die sind halt, werden halt für alle transparent sein. Mhm. Was wir dort auf unserem Blog zum Beispiel nicht haben möchten. Mhm. Das bin ich gerade auch dabei, schon eine Art, eine Art Leitbild eigentlich zu verfassen. Mhm. Und in der Regel ist dann ja auch so, wenn man sich das durchgelesen hat und befolgt, dann müsste das auch alles ganz unproblematisch gehen. Mhm. Sollte dann es tatsächlich eben einen groben Verstoß geben, dann würde ich, bei dir würde ich dann halt einfach zensieren. Bei jemandem, der jetzt irgendwie für uns extern schreibt, da würde ich dann eben wahrscheinlich eine Mail schreiben oder so und nochmal darauf hinweisen.
Genau. So, dass es dann quasi einen Bereich gibt, Wissenschaft, der ist nochmal unterteilt in Unterkategorien, glaube ich, ja. Ne? Das ist vergleichbar mit den Kategorien, die es damals im Spektrographen gab.
Ja, nur dass
gab,
das
oder?
Thema Klima nochmal einen deutlich größeren Raum bekommt. Okay.
Das heißt, es gibt eine Kategorie Klima.
Ökologie heißt
Ökologie,
die, ja.
Okay. Und dann gibt es eine, da geht es nur um Astronomie und Raumfahrt.
Mhm.
Dann gibt es noch
Physik und Technologie.
Physik und Technologie, okay.
Und
da ist dann auch dein Chaos-Forschungsprojekt. Ja. Möchtest du dann eigentlich über eine Art Live-Blog auf der Physikseite jeweils aktuell halten, sodass jeder den aktuellen Stand dessen, was du in Russland, Pakistan, keine Ahnung wo eingereicht hast, dass man das jederzeit sehen kann, wenn man sich dafür interessiert.
Ja.
Weil die große Herausforderung wird sicherlich sein, es gibt sicherlich welche, die interessieren sich für die Suche nach dem Lieblingsverein. Es gibt welche, die interessieren sich für deine wissenschaftlichen Experimente. Es gibt Leute, die hören vielleicht nur den Podcast. Es gibt vielleicht Leute, die rund um das Thema Autismus zu uns gestoßen sind und dort sich einlesen und einhören oder so. Es gibt Leute, die uns einfach so begleiten wollen, um zu hören, was du wieder für einen Unsinn gemacht hast. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Intentionen auch. Bei einem Blog stelle ich es mir halt total kompliziert vor, all diese verschiedenen Thematiken auf eine Seite zu bekommen. Wenn jetzt jemand ganz neu da drauf kommt und erstmal guckt, so was ist denn das hier so insgesamt? Das wird sicherlich schwierig, aber das willst du lösen, indem du sagst, es gibt eigentlich nicht das Hauptthema Autismus oder das Hauptthema Podcast oder das Hauptthema Wissenschaft, sondern es gibt eigentlich das Hauptthema, du willst die Welt zu einem besseren Ort machen und dafür nutzt du verschiedene Projekte, um dann daraus Finanzkanäle zu entstehen zu lassen. Also sprich, es ist in Diskussion, ob wir den Podcast doch für Werbung vielleicht freigeben. Da muss man sich über den Umfang und wie genau, das müssen wir uns alles noch gut, sehr, 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 sehr gut überlegen. Aber da gibt es verschiedene Überlegungen, dass das gegebenenfalls eine Einnahmequelle sein könnte, wo wir mittlerweile so schlau sind, dass wir sagen, okay, das muss immer erstmal eine Einnahme bei uns sein. Damit wir es dann spenden können. Der Umweg, dass man sagt, hey, bitte spende doch und das geht, das können wir so nicht machen, aber das ist halt eine Überlegung und so würdest du aus jedem anderen Weg auch versuchen, über Affiliate-Links oder was auch immer Gelder für die Nevin Subotic-Stiftung zu generieren. Habe ich das so
kurz zusammengefasst? Ja, während das Thema Wissenschaft natürlich zusätzlich auch einfach der Aufklärung dient.
Genau, das kommt noch ergänzend hinzu, dass du sagst, hey, es geht jetzt nicht nur darum, dass man mit dem Blog Leuten das Geld aus dem Kreuz leiern will, sondern auch die, die es einfach nur lesen und gerade so Nachhaltigkeit, Ökologie verstehen und dieses Wissen dann auch dementsprechend vielleicht mit anderen wiederum teilen, stärkt die Möglichkeit, dass man dort, dass wenn man daran glaubt, dass Aufklärung das Problem ist. Also ich glaube ja, bei den Querdenkern zum Beispiel ist nicht Aufklärung das Problem. Nee. Weißt du? Also da ist ja eher das Problem, dass man sagt, je weniger Aufklärung, desto mehr Leute finde ich, die den Scheiß glauben, was ich denen erzähle und mir dann meine Klamotten abkaufen oder so. Ja. Und das willst du eigentlich im Positiven machen. Kann man das so vielleicht zusammen?
Ja.
Du willst eigentlich auch Gelder generieren, dann nenn dich doch Querquerdenker. Aber Querquerdenker 511 und Querquerdenker. Nee, Spaß beiseite. Also, das ist so ein bisschen die Thematik. Und dann kriegt der Podcast ein nettes Plätzchen. Und im Bereich Autismus ist es tatsächlich so, dass wir den eigentlich nur aufmachen. Wir beide sprechen und reden eigentlich selten über Autismus oder so. Von daher gibt es da ja auch sonst dann aus immer nur den Blickwinkel von mir aus der Außenperspektive oder deinen ganz persönlichen Innenblickwinkel. Aber wenn es eins ist, was wir in der Vergangenheit sicherlich gelernt haben, dass die autistische Vielfalt riesig und keinen Millimeter in ihrer kompletten in ihrem kompletten Spektrum geringer ist als die von NTs oder so, weißt du? Und von daher wäre das halt schon eine Seite, wo wir eigentlich hauptsächlich sicherstellen wollen, dass die Leute, die über die Thematik Autismus bei uns auf der Seite landen, dort wirklich wertvolle Informationen und vor allem wichtige, richtige Informationen, wenn ich an diesen ganzen MMS-Scheiß denke, an diese ganzen Geldmachereien, die es wieder im Bereich Autismus ja auch gibt mit verschiedensten Therapiemaßnahmen und was weiß ich nicht alles oder so, wo es gut wäre, wenn man dort vielleicht wir da tatsächlich diejenigen sind, die hauptsächlich irgendwo mit eine Plattform bieten können, um Wissen zu verbreiten, die auch gerne mit unterstützen, die aber sicherlich nicht den Schwerpunkt der Aufklärungsarbeit dort leisten können. Ja, also das nehme ich mir immer wieder vor, mich dort so tief in die faktischen Details einzulesen, weil mich ja Autismus häufig auch gar nicht interessiert.
Ja.
Mittlerweile jetzt, wo du einfach klar äußerst, was möchtest du nicht, weiß ich bei dir, und das ist ja wunderschön, ich muss nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern das ist jetzt eine Baustelle, die ich lösen muss insgesamt oder die wir gemeinsam lösen müssen.
Aber es ist kann natürlich Gastbeiträge grundsätzlich in jeder Kategorie geben. Es kann auch wissenschaftliche Gastbeiträge oder Fußballgastbeiträge oder so geben.
Wir haben da ja schon mehrfach zu aufgerufen. Es ist auch jetzt nicht so, dass wir dazu weiter aufrufen, weil es da noch keine Anfragen und Eingänge gab. Also wir haben tatsächlich mittlerweile sogar schon einige. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch, wenn deutlich verspätet, allen schon geantwortet, dass wir da einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um jetzt die Grundstruktur in dem Blog wirklich final fertigstellen zu können, um dann wiederum zu sagen, so, wie organisieren wir denn konkret Gastbeiträge? Da haben wir, hat Jason gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, wie man das machen kann, dass das dann wirklich gegebenenfalls auch so funktionieren kann, wenn wir plötzlich 50 Leute hätten, die mit unterstützen wollen, wenn wir transparent den Geldfluss darstellen, möglichst viel Geld für die Nevin Subotic Stiftung zu erwirtschaften, dass die uns dann auch unterstützen können, ohne dass irgendjemand in rechtliche Schwierigkeiten gerät, es trotzdem hundertprozentig transparent ist und niemand sich eigentlich in irgendwas neu einlernen muss, sondern kriegen wir jeden unter mit gewissen Möglichkeiten, wie er gegebenenfalls rund um den Blog unterstützen kann oder rund um die Möglichkeiten, dort Gelder zu generieren. Richtig?
Ja.
Ja.
Glaubst du denn diesmal, dass es wirklich im Januar oder Februar soweit ist?
Ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht. Ich hatte ursprünglich vor, nochmal jetzt Urlaub zu nehmen. Das hatte ich ja nochmal eingeplant, irgendwie einfach mal eine Woche, um da gegebenenfalls nochmal 2-3 Tage wirklich am Stück dich unterstützen zu können. Aber das ist halt momentan alles ein bisschen schwierig. Das
irgendwie
geht halt beruflich bedingt nicht so wirklich.
Ich kann diesen Blog auch mittlerweile fast schon nicht mehr sehen, bevor er online geht. Das ist halt. Also ich bin fast so weit, dass ich sogar das Schreiben ein Stück weit wieder vermisse. Irgendwie über wissenschaftliche Dinge auch noch zu schreiben. Sonst war es immer so nach dem Motto, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber das, was halt momentan an Arbeit ansteht, das ist halt erstmal, das ist noch mehr Drecksarbeit, als jede Woche einen Artikel veröffentlichen. Also das macht eigentlich auch so noch weniger Spaß, weil es hat halt nichts wirklich mit dem zu tun, was wir machen, sondern
naja,
es ist halt so
das Drumherum. Es liegt aber auch daran, dass du dort einen Anspruch hast, der schon sehr üppig ist, denn wenn wir jetzt nur deine Beiträge reingehen, es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, du nimmst die 4 neuen Kategorien, nimmst du in den Blog rein, packst die Artikel, die du bisher in den Kategorien hast, denen ordnest du den entsprechenden Kategorien zu und nimmst das dann als Seite erstmal für Wissenschaft, die du dann nach und nach aufbaust insgesamt. So, du wolltest ja gleich das große Drumherum bauen mit allem drum und dran und hier müssen noch mit die, du hast ja für wie viele Persönlichkeiten hast du nochmal einen Steckbrief geschrieben?
10 oder so.
10, also das sind ja richtige Brettartikel. Ja, also du hast so bei den Wissenschaftlern hast du quasi immer so ein bisschen nicht direkt Vorbilder, aber schon Leute, wo du sagst, wow, das sind so Leute, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann auf wissenschaftlicher Ebene, hast du porträtiert, kann man das so sagen. Das ist halt schon üppig insgesamt. Ne?
Aber diese ganzen inhaltlichen Sachen waren nicht das Problem. Es waren halt irgendwie so Sachen, wo man sagen muss, das sind eigentlich so ganz kleine Sachen.
So diese technischen
Sachen. Ohne die es aber trotzdem nicht geht und an denen man irgendwie 3 Tage oder so sitzt. Ja. Das ist ja. Hast man halt keine Lust drauf.
Da habe ich immer mega gekotzt, wenn du mir dann deine Liste gegeben hast, was nicht in Ordnung ist oder so, oder was so an technischen Details oder so, oder das eine Mal hast du das als Sprachnachricht, glaube ich, gemacht oder so. Und da kam nur als Sprachnachricht, was alles scheiße ist. Und dann saß ich nachts im Hotel und ich war echt mega fertig und habe mich dann noch dran gesetzt, nur um diesen Kram zu erledigen. Aber trotzdem ist es dann etwas, wo du am nächsten Tag denkst, das war jetzt wieder nur so ein Millimeterchen, der dich weiterbringt. Und wenn du die Strecke noch siehst, die da vor dir liegt, dann denke ich immer.
Ich hab dir auch schon wieder 10 neue Probleme auf Trello hinterlegt.
Ich kann nicht mehr.
Ja, ich auch. Ich kann aber wirklich nicht was mehr. Soll man
ja.
machen?
Ich kann wirklich nicht mehr. Ja. Gut. Wollen wir es damit belassen für heute?
Na, wir haben noch ein paar Themen.
Lass uns doch gegebenenfalls einfach jetzt die Tage nochmal podcasten, dass wir dann lieber häufiger kurze Folgen haben. Das hat jetzt so Spaß gemacht, ich fand es eine gute Stelle für einen kleinen Cut.
Aber der nächste Beitrag wird dann ja höchstwahrscheinlich der Jahresrückblick.
Ja, kann sein.
Aber glaubst du, wir podcasten vorher nochmal?
Wir können auch vorher nochmal.
Okay.
Das sollten wir schon hinkriegen.
Gut.
Ja? Dann machen wir Schluss für heute. Mhm. Dann trinken wir noch einen letzten Schluck auf Steffen. Vielen Dank, Steffen, für deine Unterstützung.